Walk, Idiot Walk gehört auf Flux FM, ein Titel von der schwedischen Band The Hives und aus ihrem 2004er Album Tyrannosaurus Hives, das wir hier nochmal aufgelegt haben. Wir reisen noch ein bisschen weiter zurück, eben Musik aus dem Jahr 2004, jetzt Back into the 20s auf Flux FM.
Flux FM und Audible präsentieren in schillerndstem Schwarz-Weiß Back to the 20s. Eine 1920-2019 Zeitreise durch Berlin.
Ja, eine Zeitreise ins Berlin der 1920er, die gibt's aktuell bei Audible und zwar innerhalb des Hörspiels Die Juten Sitten, goldene 20er. Dreckige Wahrheiten. Es geht um eine Hollywood-Diva, es geht um Mord und eben auch um eine Kindheit in einem Bordell. Die Autorin des Hörspiels ist jetzt bei mir im Studio. Ich begrüße Anna Basner. Hallo. Hallo. Warte, ich habe dein Mikrofon nicht eingestellt. Hallo.
Hallo.
Ja, ist sie wirklich.
Jetzt bin ich da. Hallo.
Puff. Mit so einem Rauchwolkeneffekt ist sie dann wirklich.
Stehe ich auf einmal im Raum.
Das ist Hörspieltechniken sind das, weißt du? Da entsteht Kopfkino, die Leute denken, wow, so ein magischer Moment gleich am Anfang des Interviews. Verrückt. Schön, dass du wieder mal da bist. Wir haben uns das letzte Mal unterhalten über Be My Match, ein Hörspiel, das du ebenfalls damals schon für Audible angefertigt hattest. Zwischendurch hast du nochmal einen Roman veröffentlicht und du warst sehr, sehr aktiv. Bevor wir über all diese Tätigkeiten sprechen, lass uns ruhig nochmal auf das neue Hörspiel zu sprechen kommen. Die 1920er sind gerade auch wieder in aller Munde, weil viele Leute sagen, politisch gibt's da Parallelen und wir müssen Sachen aus den 20ern nochmal genau analysieren, damit wir dieselben Fehler nicht nochmal machen. Warum ist es aus Sicht einer Schriftstellerin eine interessante Zeit? Was hat dich daran fasziniert, die 20er nochmal aufleben zu lassen?
Die haben so einen glamourösen Ruf, ne? Mhm. Also du hast gerade das Politische alles angesprochen und das geht ja auch mit so einer krassen Instabilität einher. Die Weimarer Republik hat ja gefühlt alle 5 Minuten die Regierung gewechselt und während man das auf der einen Seite hatte, hatte man auf der anderen Seite dieses Nachtleben, das, wie wir alle denken oder was wir alle irgendwie kennen, total schillernd war. Mhm. Man sagt immer golden und die haben in größter Verschwendungssucht, also bis zum Börsencrash dann, gefeiert. Mhm. Das ist das Bild, das wir davon haben und das finde ich. Ach, Glamour ist sowieso toll und sich das dann genauer anzugucken, wo sind da vielleicht die Schattenseiten oder was kostet das, wenn man so ein Jahrzehnt golden nennt, wo ist es dann nicht golden, das ist doch schön.
Das heißt, ich habe auch die Gegensätzlichkeit quasi interessiert, die innerhalb dieses Jahrzehnts spürbar geworden ist und die vielleicht auch nochmal spezieller war als eine Gegensätzlichkeit zwischen politischer Verwirrtheit und den großen Feiern heutzutage. Das ist vielleicht nicht mehr ein ganz so großer Gegensatz.
Ja, ich glaube, damals war die existenzielle Not schon sehr viel größer. Mhm. Also die Leute sind aus einem Weltkrieg rausgekommen, wo es nicht die medizinische Versorgung von heute gab und auch nicht die soziale Absicherung. Also die Armut war um Längen, ich glaube, das kann man gar nicht messen, um wie viel größer die Armut damals war. Und irgendwie glauben wir aber heute auch, dass genauso die Feiersucht immens größer war.
Wie stark stürzt man sich dann nochmal in eine Recherche-Action, um eben vielleicht auch Klischees zu vermeiden, die schon zu oft verwendet worden sind, wenn über die 20er erzählt worden ist?
Schon ein bisschen, Also besonders was das Nachtleben angeht und besonders, also was mir sehr wichtig war die Perspektive dieser Prostituierten, dass wir eben nicht, das gibt es oft, wir haben oft auch den Kriminalkommissar in den 20ern oder den Haudegen, der irgendwie das gefallene Mädchen retten will, aber nicht so oft das angeblich gefallene Mädchen und wirklich ihre Geschichte und ihre Perspektive und vielleicht auch mal 1, 2, 3 Frauen, die gar nicht gerettet werden wollen, sondern ihren eigenen Kampf da kämpfen. Und das hat mich sehr interessiert, deswegen war ich sehr nah am Nachtleben dran und daran, wie haben Prostituierte damals gelebt oder wo genau haben die wie gearbeitet, was gab es überhaupt für Prostitution in Berlin?
Ja, und unter Umständen auch wahrscheinlich schon ein fast schon neuer revolutionärer Ansatz zu sagen, wir lassen das ganze Damsel in Distress Ding, so heißt es ja beim Computerspielen, dass immer jemand gerettet, die Prinzessin muss immer gerettet werden, das Ding lassen wir jetzt einfach mal weg und erzählen einfach die Geschichte von Frauen, von unter anderem starken Frauenrollen aus dieser Zeit. Wir hören mal ganz kurz rein in einen kleinen Ausschnitt, dann können wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, wer da zu hören ist und an welcher Stelle wir uns befinden, wobei es klar wird, dass man relativ am Anfang ist der Geschichte.
Wahrscheinlich. Aber ich erzähle Ihnen von Berlin damals.
Ich bin selbst in Berlin geboren. Ich denke, ich kenne mich
aus. Sie kennen sich aus? Wo? In der Grunewaldvilla Ihrer Eltern?
1:0 für Sie. Wo sind Sie aufgewachsen?
Zwischen Schnaps und Chloroform.
Wie bitte?
In der Mulakstraße, Schornenviertel, Friedrichstadt.
Im Osten?
Ja, im dreckigen Arbeiterosten.
Zwischen Schnaps und Chloroform? Wie kommt ein Kind zwischen sowas?
Das müssen Sie die Huren fragen, die dem Kind das Zeug geben.
So, und jetzt ohne Spoiler an Anna Basener. Was haben wir da gerade gehört? Wer ist hier zu hören gewesen?
Wir haben zum einen Hedy gehört, die Hauptfigur, Erzählerin der Geschichte. Wir befinden uns in Kalifornien in einem Frauengefängnis in den 50er Jahren. Sie hat jemanden umgebracht und jetzt hat sie Besuch von einem Journalisten, Noah, der Mann, den wir gehört haben. Und der will wissen, warum sie diesen Mann getötet hat. Sie hat gesagt, sie hat es getan, aber nie warum. Und er will das jetzt aus ihr rauskitzeln. Stattdessen bietet sie ihm aber an, das haben wir auch gerade gehört, nee, ich erzähle lieber von meiner Kindheit im Bordell als von diesem blöden Mord. Das interessiert doch keinen. Mhm. Ich war nämlich 8 und habe unter Uhren gelebt.
Jetzt war ich sofort erinnert an ein Buch von dir, das herauskam vor einiger Zeit unter dem Titel, als Oma den Huren noch Taubensuppe kochte. Ja. Und da ging es auch um eine Geschichte aus dem Rotlichtmilieu. Rötlicht ist eigentlich auch eine schöne Variante.
Ein Errötungslicht.
Ja. Allerdings hat dieses Milieu quasi war beheimatet im Pott, im Ruhrpott. Jetzt ist das ganze Milieu nochmal ein ähnliches und in Berlin angesiedelt. Warum ist das vielleicht eine gute Ursuppe, um da eine Geschichte draus zu kochen, das Rotlichtmilieu? Oder warum bist du sowieso so fasziniert? Warum ist das schon das zweite Mal mindestens, dass du dich damit beschäftigst?
Weil tatsächlich das erste Mal, du hast das Buch erwähnt, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte, das spielt gar nicht im Milieu. Mhm. Wir haben diese Oma, die war Puffmutter und eigentlich erzählen wir aber die Geschichte der Enkelin und die ist Mitte 20 und lebt wie wir alle hier irgendwie in Berlin und so ein bisschen wird die Geschichte der Oma kommt immer näher. Mhm. Und ich war aber gar nicht wirklich im Rotlichtmilieu, nur ganz, ganz am Rande und eben, weil ich aber trotzdem recherchiert habe und gesagt, das ist aber doch interessant, da müssen wir doch mal mehr erzählen, jetzt eben richtig rein in den Puff und in die Geschichte.
Und vor allen Dingen eigentlich auch aus feministischer Perspektive ein interessantes Thema, Prostitution und das Sprechen darüber, weil du eben schon sagtest, da werden oft so Rollen aufgedrängt, die auch aus maskuliner Perspektive unter Umständen formuliert worden sind. Ich habe letztens im Philosophie-Magazin, die ja auch hier regelmäßig zu Gast sind, da gab es ein Interview mit einer Philosophie-Professorin, glaube ich sogar so, die sich prostituiert und die das quasi auf philosophischen Erkenntnissen beruhend auch genau erklären kann, warum es für sie die ultimative Freiheit ist und eben nichts mit Unterdrückung oder Unfreiheit zu tun hat. War das für dich auch ein interessanter Punkt, da nochmal so einen Kontrapunkt zu setzen?
Besonders als ich habe mit vielen Sexarbeiterinnen gesprochen und als ich die erste getroffen habe, die mir gegenüber saß und in einem totalen Selbstbewusstsein von ihrer Zeit, also die hat in den 80er, 90ern im Ruppert angeschafft und erzählte davon, ohne Scham, mit totalem Selbstbewusstsein und eröffnete mir so eine Selbstbestimmung innerhalb dieser Welt, dass alle meine Vorurteile, die ich bis dato auf jeden Fall auch hatte, von mir abgefallen sind. Und das braucht man aber, glaube ich, auch, wenn man darüber schreiben will, weil Vorurteile und Moral und so schreiben halt beschissene Geschichten. Man muss da schon Moral und so ein bisschen außen vor lassen, wenn man wirklich...
Es gibt zwei, drei gute Ausnahmen in der Bibel, aber insgesamt hast du recht.
Die Bibel, wer liest sie nicht? Jede Woche?
Sorry, das war jetzt ein blödsinniger Einwurf, aber du verstehst, woher er kam, hoffe ich. Jetzt ist das Ergebnis fertig produziert worden. Wie viel Einfluss hat man da als Autorin noch auch auf die Art, wie produziert und gesprochen wird? Denn ich finde, das ist ja dann wird es ja wahrscheinlich oder hundertprozentig ein großen Unterschied geben zwischen den Stimmen, die du so im Kopf hattest und dem, was da jetzt passiert.
Es gibt gar keinen so großen Unterschied. Okay. Ich hatte nicht die Schauspieler unbedingt im Kopf, die es gemacht haben, aber ich hatte auch gar keine im Kopf. Und die Regie hat Anja Herrenbrück gemacht und das ist so fantastisch. So gerade auch die Sexszenen, die vielleicht ordinär oder eklig klingen können, die hat die so schön mit Musik verschnitten, das könnte ich niemals. Okay, und das ist schon super, dass ich sowas nicht machen muss.
Man sagt ja beim Film, so ein Film entsteht dreimal, einmal das Drehbuch, dann beim Drehen wird nochmal alles ein bisschen geändert und dann im Schnitt dann wird der Film zum dritten Mal quasi hergestellt und entsteht zum dritten Mal, das ist ja beim Hörspiel fast ähnlich.
Ja. Auf jeden Fall.
Ich würde vorschlagen, wir hören ein bisschen Musik, die zum Thema passt. Ein Charleston.
Sehr schön, machen wir.
Und werden dann noch ein bisschen weiter quatschen, auch über die anderen Dinge, die zwischendurch geschehen sind im Universum der Anna Basener. Kannst du Charleston? Tanzt du Charleston? Heißt das Lied übrigens, Anna Basener. Finde ich ganz gut. Was ich vor zwei Wochen erst gelernt habe, ist, dass das Hi-Hat, das ist das Instrument, also beim Schlagzeug das Becken, das an der Seite steht, das man so auf und zu machen kann, heißt im Französischen Charleston. weil man ohne dieses Instrument diesen Tanz nicht spielen kann. Fun Facts nebenbei. Ladies and Gentlemen, die Autorin Anna Basler ist immer noch bei mir im Studio. Sie hat das Audible-Original-Hörspiel Die Juten Sitten geschrieben und das entführt Hörer und Hörerinnen ins Berlin der 20er Jahre. Es geht um die Schauspielerin Hedi, die jetzt wegen Mord im Knast sitzt in den US of A und dort einem Reporter nochmal erklärt, wie ihre Kindheit verlaufen ist in den 20ern in Berlin in einem Bordell, in dem sie aufgewachsen ist. Es gibt Hedi, es gibt die Oma Männer und andere starke Frauen im Hörspiel, die Hure Colette und Domina Natalia. Gibt es beim Schreiben so einen Lieblingscharakter, eine Lieblingsperson, mit der man sich besonders gerne beschäftigt? Gab es vielleicht auch, das hört man ja öfter von Autoren und Autorinnen, Figuren, die sich ohne dein Wissen quasi weiterentwickelt haben und die plötzlich eine andere Position einnahmen, als du eigentlich vor sie vorgesehen hattest?
Es gibt keine, also es ist unmöglich, Lieblingsfiguren festzumachen. Mhm. Also es sind 7 Hauptfiguren insgesamt und ich liebe sie natürlich alle sehr. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, wer gar nicht vorgekommen ist, ist der Stricher Emil. Mhm. Und der liegt mir am Herzen, weil der tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, so eine Figur, die sich entwickelt hat, auf eine Art, die mich auch herausgefordert hat. Der ist Teil einer wilden Clique. Und als ich recherchiert habe, was genau wilde Cliquen in Berlin der 20er sind, nämlich Banden aus obdachlosen Jungs, die sich zusammentun, um sich zu prostituieren, also sie sind Stricher oder sie stehlen auch, um irgendwie durchzukommen und zelten im Tiergarten und machen so einen Kram und sind aber extrem gewalttätig alle. Mhm. Also auf ein Maß gewalttätig, dass wenn man diese Materialien liest von damals, wirklich schlucken muss. Mhm. Und das zu schreiben, in eine Figur zu schreiben und mit dieser Figur dann auch zu wachsen, ist, ja, das geht an Grenzen mitunter.
Unter Umständen kann ich mir das ganz gut vorstellen. Aber diese Figur ist schon eine, die sich weiterentwickelt hat in einem Moment, in dem du sie quasi nicht beobachtet hast. So verstehe ich das manchmal. Also, dass man plötzlich von einer Figur quasi die Ansage bekommt, wie es weitergehen soll als Autor oder Autorin und eben nicht das Gegenteil stattfindet, dass man der Figur sagt, in welche Richtung es weitergeht.
Ja, oder dann macht die was richtig, richtig Schlimmes. Ist eine meiner Lieblingsfiguren, eigentlich ein guter Mensch, und dann macht die aber was richtig Ekelhaftes und steht da so und sagt, guck mal, was ich gemacht habe. Musst du jetzt mit klarkommen. Schreib mal weiter. Guck mal.
Berlin ist ja eine Stadt, die durchaus historische Querverweise noch zulässt. Wenn man hier durch die Stadt läuft und sich ein bisschen umguckt, dann sieht man die Geschichte der Stadt noch. Einschusslöcher in verschiedenen Wänden oder eben auch Gebäude, die von den Nazis errichtet worden sind oder noch viele, viele Jahrhunderte vorher, an denen man sich noch ein bisschen die Historie angucken kann. Gibt's denn hier so einen Ort in Berlin, der symbolisch für die 20er Jahre für dich steht oder wo du dich quasi hast inspirieren lassen für die Arbeit am Hörspiel?
Ja, es gibt im Gründerzeitmuseum in Mahlsdorf, steht im Keller, die Originaleinrichtung der sogenannten Mulakritze. Mulakritze war eine Kneipe für schwere Jungs und leichte Mädchen in der Mulakstraße. Mhm. Eben, die gab es dort tatsächlich. Und da steht also alles, der Hungerturm, der Tresen, die Hurenstuben, inklusive Hurenbock, steht jetzt alles in diesem Gründerzeitmuseum in Mahlsdorf. Das ist ein Ausflug wert, auf jeden Fall. Und diese Mulakritze ist eben auch Vorbild für das Bordell in die Juten Sitten, die Ritze dort. Und das zu sehen mit Zeichnungen von Zille, die hängen da an der Wand, das ist sehr schön, sehr inspirierend.
Ruhig mal ab nach Mahlsdorf. Ja. Unter Umständen kann man sich ja dann auch, wenn die eigene Fantasie einfach doch ein bisschen begrenzt ist, ja, und man sich das nicht richtig gut vorstellen kann, wenn man das Hörspiel hört, wie das aussehen könnte oder ausgesehen haben könnte, dann fährt man mal nach Mahlsdorf.
Ja, Marlene Dietrich und Hans Albers sollen in dieser Mulakritze, dieser Kneipe von damals gefeiert haben.
Wow. Meine Damen und Herren, hier kommen auch Rechercheergebnisse zur Sprache, die im Audible-Hörspiel gar nicht zu hören sind. Du hast dein Studium mit Groschenromanen finanziert und bist sehr, sehr produktiv. 2 Romane hast du mittlerweile veröffentlicht. Dein neuester, Schund und Sühne, ist jetzt im Januar erst veröffentlicht worden. Erinnert mich natürlich sofort an Dostojewski, der ja mittlerweile mit Verbrechen und Strafe übersetzt wird.
Ja, wird anders übersetzt jetzt.
Aber früher Schuld und Sühne. Welcher Querverweis ist da existent zu Dostojewski? Weil da habe ich mich jetzt noch nicht eingearbeitet, muss ich zugeben an dieser Stelle. Ich habe den Roman noch nicht gelesen.
Ich selbst habe mich bei Dostojewski auch nicht so eingearbeitet, sondern benutze tatsächlich einfach nur Schund und Sühne, Schuld und Sühne, diesen Titel.
Du wolltest einfach auch Leute, die russische Literatur gerne mögen, in deinen Leserinnenkreis reinbekommen.
Eigentlich wollte ich eher das Spannungsfeld zwischen Schuld und Sühne benutzen.
Okay.
Und mit dem Schund, die Protagonistin in diesem Roman ist Groschenromanautorin, die versucht aufzuhören mit den Groschenromanen und auf einem Schloss landet, unter lauten Adligen. Also dummerweise fängt sie dann an, das Leben ihrer Romane so selber zu leben. Und auf so eine Hipster-Art und Weise, also alles geht so ein bisschen schief. Und da war dieses Wortspiel mit Schund und Sühne einfach Ja. Es musste einfach sein, Dostojewski hin oder her.
Also durchaus auch autobiografisches Material, das du ein da anbietest. Bisschen. Ja, muss noch ein bisschen. Das ist sehr schön, das hört sich doch gut an. Wird da auch an der Verfilmung, an einer Vertonung für Audible gearbeitet oder was ist jetzt als nächstes geplant? Jetzt bist du ja hiermit auch durch. Der Roman steht in den Läden, das Audible-Hörspiel ist zum Download bereit. An was arbeitest du gerade?
Naja, vielleicht sind wir ja mit der Welt von Die Juten Sitten noch nicht fertig. Eventuell gibt es da noch Figuren, die auch noch Geschichten haben, die man erzählen kann. Also ganz vielleicht.
Ja, okay, ich verstehe schon. Ich habe den Zaunfall, du hast eigentlich einen ganzen Jägerzaun jetzt gerade zum Winken benutzt, aber ist gut. Die Juten Sitten, goldene 20er, dreckige Wahrheiten. Das ist der komplette Titel des neuen Hörspiels von Anna Basener. Das könnt ihr euch anhören bei Audible. Und wir haben jetzt hier eine kleine, aber feine Verlosung für euch im Angebot. Das Hörspiel inklusive iPad Mini und 3-Monats-Abo für Audible können wir jetzt raushauen. Ja, das sind meine Spedierhosen. Du hast es richtig gesehen, Anna. So sehen die aus.
Unfassbar.
Ihr müsst aber eine Frage beantworten und zwar so kreativ wie möglich. Wie viel 1920 steckt in 2019? Das ist unsere Frage. Wie viel 1920 steckt in 2019? Zu sagen, ja, das sind die Ziffern umgedreht, reicht uns nicht. Ein bisschen kreativer müsstet ihr schon auf die Frage antworten und zwar per Mail, gerne auch mit Lieblingsorten und Tipps zum Thema. Eine Mail an win@fluxfm.de und eure Antwort auf die Frage, wie viel 1920 steckt in 2019 und ein bisschen Glück, kriegt ihr von uns das Hörspiel, ein iPad Mini und ein 3-Monats-Abo für Audible. Anna Basener, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank, ich war sehr gerne hier.
Ja, du bist immer auch schön. Gerne wieder gesehen. Ich bin auch relativ zuversichtlich, dass wir uns bald wieder treffen, denn du bist einfach so eine Workaholikerin.
Ja, man muss arbeiten.
Ja, sehr schön. Meine Damen und Herren, Anna Basener war bei mir im Studio. Wenn euch das Hörspiel interessiert, dann hört es euch entweder einfach an auf Audible, wenn ihr schon verconnected seid, oder macht mit beim Gewinnspiel. Eine Mail an win@fluxfm.de und eure Antwort auf die Frage, wie viel 1920 steckt in 2019. Tschüss, Anna.
Tschüss und viel Glück beim Gewinnspiel.
Fluxfm, back to the 20s. Eine 1920.